Wir hatten ja in der letzten Bibelstunde, die über die Bücher der Bibel handelte, den letzten großen Propheten betrachtet. Im Übrigen, wie viele große Propheten gab es? 4. Wie waren ihre Namen? Jesaja, Jeremia, Ezekiel und Daniel. Wenn es große Propheten gab, dann wird es ja auch kleine Propheten gegeben haben. Wie viele kleine Propheten wird es gegeben haben? 12. Kennen wir einige Namen? Müssen nicht alle kennen. Obadja, Habakuk, Jona, Micha, ja. Wir wollen heute mit den größten der kleinsten Propheten fortfahren. Das ist Hosea, der als nächstes folgt. Von Hosea bis Malachi finden wir das 12-Propheten-Buch, so wird es auch genannt. Warum werden denn die großen Propheten große Propheten und die kleinen Propheten kleine Propheten genannt? Sind die großen Propheten groß gewesen vom Wuchs her oder waren das große Leute und die anderen waren klein? Wegen der Anzahl der Kapitel, aufgrund der Länge der Bücher. Die großen Propheten, sie haben große Bücher geschrieben, viele Ausführungen. Und die kleinen Propheten, sie haben sich kürzer gefasst, sind dadurch aber nicht minderwertiger gewesen. Und so sehen wir, dass die 12 Prophetenbücher mit der Liebe Gottes beginnen im Hosea-Buch und in Malachi auch mit der Liebe Gottes enden. Daraus ein großes Bild auch der Liebe Gottes den Zuhörern geschaffen wird. Und so können wir sagen, diese Prophetenbücher sind so von der Liebe Gottes umschlossen gewesen. Der Verfasser des Buches Hosea ist Hosea selber. Und in der Art des Schreibstils unterscheidet er sich zu den anderen Propheten. Er drückt so seinen Stil auf. Er ist lebhaft, kurze und knappe Sätze verwendet er. Kunstvoll ausgearbeitete Satzgefüge scheinen diesen Propheten fern zu sein, wie es bei Jesaja, Jeremia oder Klagelieder, eines der schönsten Bücher, von denen man sagt, nicht in dem Buch Hosea zu finden sind. Stattdessen verwendet er aber viele Bilder. Und dafür braucht er nicht viele Worte zu machen. Denn ein Bild sagt manchmal mehr wie 1000 Worte. Er ist direkt, ohne Umschweife, aber auch eindringlich. In seinen Namen liegt auch einerseits auch die Botschaft dieses Buches. Weiß jemand, was die Bedeutung des Namens Hoseas ist? Rettung, Befreiung. Gott rettet sein Volk. Wir wissen ja, dass die Zeit der Propheten mehrheitlich in der Zeit stattgefunden hat, wo das Reich Israel geteilt war. Nicht wie Deutschland in Ost und West, sondern in Nord und Süd. Vielleicht eine Frage an euch: In welchen dieser beiden Reiche hat denn Hosea gewirkt? Im Süden, wo Juda und Benjamin war. Er wirkte in den Nordreich. Und auffällig ist, dass er in diesem Buch oft den Begriff Ephraim benutzt. Wer war denn Ephraim? Wenn er zu dem Volk spricht, dann spricht er von Ephraim. War der Sohn Josefs, der Zweitgeborene, der aber den größeren Segen empfing. Jakob segnete ihm und sagte, Ephraim soll einen größeren Segen empfangen. Und so war der Stamm Ephraim einer der Stämme, die dominanter waren im Nordreich. Die Hauptstadt des Nordreichs lag auch in dem Gebiet des Stammes Ephraim, nämlich Samaria. Und so spricht er Ephraim an, meint aber damit die 10 Stämme im Nordreich. Er lebte zu der Zeit des Propheten Amos und Jona. Später kam noch Jesaja und Micha hinzu. Er wirkte im 8. Jahrhundert vor Christus. Und wir können die Zeit seines Wirkens recht gut bestimmen, indem wir Hosea Kapitel 1 aufschlagen und den ersten Vers lesen. Da sehen wir nämlich, zu welcher Zeit der Könige Hosea wirkte. Hosea, den allerersten Vers des Buches. Da heißt es: Das ist das Wort des Herrn, das an Hosea erging, den Sohn Beris, zur Zeit, als Usia, Jotham, Ahas und Hiskia Könige von Juda waren, und Jerobeam, der Sohn des Joasch, König von Israel war. Jerobeam, nicht zu verwechseln mit Jerobeam den Ersten, als die Teilung eingetroffen ist. Jerobeam der Zweite. Unter diesem König lebte das Nordreich in einer Blütezeit. Wohlstand, Wohlleben. Aber auf der anderen Seite, dadurch kamen auch viele Ausschweifungen, Abgötterei, Entfernen von Gott. Ist uns das nicht auch bekannt? Leben wir nicht in einem Land, wo über Jahre hinweg Wohlstand ist? Können wir nicht gleichfalls beobachten, dass sich diese Nation, in der wir leben, der wir uns zugehörig fühlen, auch immer weiter sich von Gott entfernt? In dieser Zeit lebte Hosea. Doch nach Jerobeam den Zweiten, da trat der Verfall ein. Der Segen Gottes zog sich zurück. 4 der nachfolgenden Könige von 6 wurden ermordet. Können wir uns das vorstellen, was das für ein Land bedeutet? Da ist ein König, dann wird er ermordet und dann stellt sich der Mörder hin und sagt: So, jetzt bin ich der König, jetzt regiere ich das Land. Was für eine Unruhe dadurch entstand, können wir uns nur erahnen. Und dann der Götzendienst. Und so sehen wir, es nahm alles so seinen Lauf. Das Reich wurde dadurch immer schwächer und die Feinde immer größer. Ganz besonders das Assyrische Reich von Norden bedrohte das Nordreich, und am Ende wurde das Nordreich Israel vollkommen überrollt, eingenommen, zerstört, das Volk gefangen geführt. Und das Ganze erfolgte 722 vor Christus. 21 Jahre danach. Die Assyrer sind ja dadurch nur noch stärker geworden. Sie rückten weiter nach Süden und belagerten nun auch das Südreich. Doch was geschah dann, als die Assyrer kamen und das Südreich einnehmen wollten? Ist es ihnen gelungen, Juda einzunehmen? Wer war zu der Zeit König in Juda? Vielleicht kann man dadurch die Frage besser beantworten. Ein gottesfürchtiger König, einer, der so einen Brief von den Assyrern bekommen hatte und diesen im Tempel auslegte. Hiskia, ein gottesfürchtiger König, einer, der Reformen anregt, einer, der sagte: Wir müssen zurück zu dem Wort, wir müssen zurück zu Gott. Und weil er sein ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt hatte, waren die Assyrer erfolglos geblieben und das Reich, das Südreich, verschont gewesen. Es war eine bewegte, eine gefährliche Zeit, in der Hosea lebte und predigte. Es ist ungewiss und wird uns auch im Buch Hosea nicht näher erwähnt, ob er selbst den Untergang des Nordreichs erlebte. Doch können wir, je weiter wir uns dem Ende dieses Buches als Leser nähern, feststellen, dass die Lage im Land immer bedrohlicher wurde, die herannahende Katastrophe kurz bevorstand. Wir können uns die Frage stellen: Was ist denn so die Botschaft dieses Buches gewesen? Wir stellen fest, dass es Ähnlichkeiten mit anderen prophetischen Büchern gibt, die auch gewirkt hatten. Und zwar, wie die Propheten, die vor der Gefangennahme des Nord- und Südreichs gewirkt hatten, finden wir drei Kernaussagen. Kernaussage Nummer eins: Das Volk hatte den Bund mit Gott gebrochen. Und nur die Umkehr und Buße war der einzige Ausweg, um die drohende Strafe abzuwenden. Und das Kernthema Nummer zwei ist: Wenn keine Umkehr erfolgt, kommt das Gericht. Und das Gericht, und das ist nur der dritte Punkt, den wir hier auch in diesem Buch finden, das Gericht selber wird nicht das Ende sein. Gott in seiner Liebe und Barmherzigkeit zeigt, es wird auch noch eine Hoffnung geben. Der Prophet Hosea war im Nordreich mit drei Grundübeln konfrontiert, die auch die anderen Propheten begegneten. Welches der drei Grundübel gab es in diesem Nordreich, wogegen er auch anging? Götzendienst. Wie gingen sie miteinander um? So lieb und freundlich, gerecht. Gottlos, ungerecht. Einer den anderen betrogen, einer den anderen übervorteilt. Und dann, sie hatten noch einen Gottesdienst gehabt, aber dieser war so ein leerer, äußerer Gottesdienst. In den ersten drei Kapiteln des Buches finden wir das Bild von Ehe, Familie. Und dann folgt in den Kapiteln 4 bis 14 das Thema über den gebrochenen Bund und das herannahende Gericht. Hosea verdeutlicht Israels Zustand durch Bilder des Familienlebens. Israel wird hier als eine untreue Frau bezeichnet, als eine gleichgültige Mutter. Schon die Propheten Jeremia und Hesekiel greifen ebenfalls dieses Bild der untreu gewordenen Ehefrau an, die den Ehebund gebrochen hat durch Ehebruch, indem sie einen anderen Gott dienten und nicht mehr Gott selbst. Diese sprachlichen Bilder, sie wurden in Hoseas Leben Wirklichkeit. Seine Ehefrau, die keinen guten Ruf hatte, seine Ehefrau, die keine gute Spur in ihrem Leben hinterlassen hatte, verließ Hosea, wurde ihm untreu, liebte stattdessen einen anderen und versklavte sich einen anderen, der ihre Liebe nicht erwiderte, der sie versklavte. Und da war es Hosea, der hingegangen ist, weil er seine Frau liebte und sie wieder loskaufte, sie wieder erlöste, sie, die eigentlich die Steinigung verdient hätte, sie erwarb bei ihm Liebe und Gnade. Und so zeigte Hosea durch sein Leben das Bild, welches dann übertragbar wurde für das Leben des Volkes Israel gegenüber Gott. Gott hat alles für sein Volk getan. Er hat es erlöst, er hat es aus Ägyptenland geführt, er hat es nach Kanaan gebracht und es so gut versorgt. Doch das Volk hat diese Liebe nicht erwidert. Er hatte einen Bund mit ihnen gemacht. Sie hatten diesen Bund bejaht, einen Bund vergleichbar mit einer Ehe. Und deshalb ist für Gott die Ehe auch heute noch und bleibt es auch für alle Zeit so wertvoll, hat einen so hohen Stellenwert. Er wacht darüber. Und so sehen wir, dass Hosea, der seine Frau liebt, der sie zurückkauft, durch seine Handlung tiefer trifft die Herzen der Menschen als jedes gesprochene Wort. Die Menschen, die Hosea und sein Leben betrachteten, erkannten ihr eigenes Verhältnis Gott gegenüber. Und das redete Bände. Durch dieses Buch zieht sich wie ein roter Faden Gottes beharrliche Liebe zu seinem Volk. Sie übersteigt jedes menschliche Verstehen. Sie ist diese Liebe unerschöpflich. Bedingungslos ist Gott bereit, dem Volk, welches ihm untreu geworden ist, alles, wirklich alles zu vergeben und sie wieder aufzunehmen. Und somit ist das stärkste Bild für Gottes Liebe, welches wir hier im Alten Testament in Hosea finden und in seinem Leben wiedergespiegelt. Was suchte Gott denn in diesem Volk? Er suchte, dass sie seine Liebe erwiderten. Er suchte, dass sie einen Gottesdienst hatten, der nicht leer und äußerlich war, sondern ihm von Herzen dienten. Und so finden wir in Hosea Kapitel 6, Vers 6 einen herausragenden Vers. Hosea Kapitel 6, Vers 6, da sagt es Gott: Denn ich habe Gefallen an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Das suchte Gott, der das Volk liebte, der sich danach sehnte und dessen Liebe nicht erwidert wurde, sondern mit Untreue doch quittiert wurde. Hosea erkannte den Schmerz aus eigener Erfahrung, der durch die Untreue in seinem Leben durch seine Frau eingetreten ist. Und so spricht hier ein Prophet aus seines Herzens Grund und spiegelt somit auch das Herz Gottes wider. Was sind denn die Besonderheiten dieses Buches? Es sind einige Besonderheiten, die es wert ist, hier im Einzelnen zu erwähnen. Dieser kleine Prophet, er zeigt von Beginn an die tiefe Eheliebe, die Gott seinem Volk gegenüber bringt. Die Ehe Hoseas, sie ist ein Spiegelbild auf den Ehebund, den Gott mit seinem Volk eingegangen ist. Er seinem Volk treu geblieben ist, sie von Herzen geliebt hat, aber Israel ihm nicht treu blieb. Und so bekommt auch Hosea, und es entspringen aus seiner Ehe drei Kinder. Und nicht der Prophet gibt den Kindern den Namen, sondern Gott gibt den Kindern den Namen. Er sagt den Propheten, wie er seine Kinder nennen soll. Und so nennt er den ersten Sohn, der ihm geboren wird, auf Gottes Gebot, den Namen Jesreel. Diesen Namen sollte er ihm geben. Wer ist Jesreel? Wissen wir das? Es ist der Name für eine Stadt. Lasst uns mal Kapitel 1, Hosea 1, Vers 4 lesen. Und der Herr sprach zu ihm: Nenne ihn Jesreel, denn noch eine kurze Zeit, dann werde ich die Blutschulden von Jesreel heimsuchen, am Haus Jehu, und der Königsherrschaft des Hauses Israel ein Ende machen. Jesreel, die Einwohner dieser Stadt sollten bestraft werden. Das war der Sinn, weshalb Gott diesen Jungen den Namen gab. Eine Botschaft an Jesreel. Was ist denn in Jesreel geschehen? Nun einmal wurde Ahab und Ahabs Nachkommen durch Jehu vollkommen ausgerottet. War das der Grund, wieso nun die Strafe an Jehu erging, wo Gott doch Jehu geboten hatte, Ahab und sein Geschlecht auszurotten? Nein, jemand anderes in Jesreel getötet worden. Jemand, der sein Weinberg nicht verkaufen wollte. Und das war Naboth. Und Ahab hatte ihn töten lassen. Durch eine falsche Anklage wurde er von den Einwohnern Jesreels getötet. Und so haben sie eine Schuld auf sich geladen, die Jehu hätte sühnen sollen. Naboth war jemand, der ganz im Gegensatz zu den Menschen stand, die gottlos waren. Er war jemand, der Gott fürchtete. Er war jemand, der Gott liebte und folgte. Und Jehu, der diese Strafe ausführte, hätte noch mehr machen sollen. Er hätte den Götzendienst aus dem Land schaffen sollen. Doch er schaffte nur den Götzen Baal heraus. Die anderen Götzen ließ er stehen und so verschuldete er sich ebenfalls. All das sollte mit der Benennung des Namens zum Ausdruck gebracht werden, dass Gott diese Bluttat nicht vergessen hatte und dass das auch ein Gericht nach sich ziehen wird. Das zweite Kind, welches Hosea geboren wird, sollte den Namen Lo-Ruhama gegeben werden. Auch diesen Namen gab Gott seiner Tochter, was so viel heißt wie nicht geliebt. Und dann bekam sie ein drittes Kind, einen Sohn, und der sollte den Namen bekommen Lo-Ami, nicht mein Volk. Und damit wollte Gott zum Ausdruck bringen, es ist nicht mehr mein Volk. Es ist nicht mehr das Volk, was ich geliebt habe. Und so sehen wir das Bild der Ehe und auch ein Bild des liebenden Vaters in dem Buch Hosea. Gott, der sein Volk liebte, der Ephraim das Laufen gelehrt hatte, für ihn gesorgt hatte, ist derjenige, der mit einem großen Schmerz über sein Volk erfüllt ist. Und das lesen wir in Hosea 11, Vers 8. Da drückt Gott seinen Schmerz aus. Hosea 11, Vers 8. Soll ich dich aufgeben, Ephraim? Soll ich dich schützen, Israel? Soll ich nicht eher ein Adma, das ist der Name einer Stadt, die völlig zerstört wurde, aus dir machen? Und dich wie Zeboim, auch eine Stadt, die völlig zerstört wurde, machen? Aber mein Herz ist anderen Sinnes. Meine Barmherzigkeit ist zu stark. Auch dieses Bild wird uns in dem Buch Hosea gezeigt. Gott als der liebende Ehemann, Gott als der liebende Vater, der sein Volk lieber verschonen möchte, als es zu strafen. Ein weiteres Bild, welches wir in Hosea finden, ist höchst interessant. Es ist das Bild eines Gerichts, einer Gerichtsverhandlung. Ich glaube, die wenigsten von uns kennen ein Gericht von innen oder haben an einer Gerichtsverhandlung glücklicherweise teilnehmen müssen. Doch alle haben wir eine klare Vorstellung von einem Gericht. Wir kennen doch die Rollen, die fest in einem Gericht verteilt sind. Welche Rollen gibt es da in einem Gericht? Den Richter. Wem noch? Verteidiger, Zeugen, Anklage, Staatsanwalt. Und der Verlauf des Gerichtes, wie läuft denn so ein Gericht ab? Wird Klage angehoben? Auf welche Grundlage wird die Klage angehoben? Zu retten? Ja, das ist das Ziel des Gerichts. Aufgrund des Gesetzes, in dem der Angeklagte lebt. Man kann ja nicht jemanden einfach nur so verklagen. Es muss schon ein Gesetz übertreten worden sein. Und seht, all das finden wir in dem Buch Hosea. Lass uns mal erst einmal den Richter uns vor Augen führen, indem wir Hosea Kapitel 4 aufschlagen und den ersten Vers lesen. Da stellt sich der Richter selber vor. Hosea Kapitel 4, Vers 1, hört ihr Kinder Israel das Wort des Herrn. Das ist der Richter. Und er ist nicht nur Richter, er ist auch Staatsanwalt. Er ist derjenige, der auch anklagt. Denn der Herr hat Grund, die zu schelten, die im Land wohnen. Und wer sind die Angeklagten? Wer wird alles angeklagt? Das Volk und dann die einzelnen Gruppen. Wer gehört noch dazu und wird besonders in der Anklage erwähnt, sitzt mit auf der Anklagebank? Die Priester, das Volk. Und bemerkenswert auch, und das wird für den Propheten Hosea nicht leicht gewesen sein, das Königshaus. Klag du mal einen Königshaus an. Es ist nicht oft so, dass man sagt, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Das bedeutet doch so viel, dass die da oben, die gehen immer straffrei raus. Aber bei Gott ist kein Ansehen der Person. Alle werden sie angeklagt. Und lasst uns mal diejenigen, die auf der Anklagebank sitzen, auch mal uns betrachten. Hosea 5, Vers 1. So hört nun darauf, ihr Priester, und merke auf, du Haus Israel, und höre genau hin, du Haus des Königs. Ihr seid angeklagt. Und der Anklagepunkt, weshalb sie angeklagt werden, ist, sie haben die Gebote verstoßen. Sie haben die 10 Gebote, die Gott ihnen gegeben hat, verstoßen. Sie hatten doch einen Bund mit ihm gemacht und hatten gesagt, ja, die Gebote werden wir halten, danach werden wir leben. Doch er muss ihnen sagen, danach habt ihr nicht gelebt. Lasst uns mal Kapitel 4, ich lese da den zweiten Teil des ersten Verses und dann nachfolgend die Anklageschrift vorlesen. Denn es gibt keine Treue, keine Liebe, keine Erkenntnis Gottes im Land, sondern Gotteslästern, Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen haben Überhand genommen und eine Blutschuld folgt der anderen. Das sind doch alles Punkte, die wir in den 10 Geboten finden, die das Volk übertreten hat. Und da werden die Priester in einer besonderen Weise auch verurteilt. Hosea 4, Vers 8. Da heißt es von den Priestern, sie ernähren sich von den Sünden meines Volks. So tief sind sie gestürzt, so sehr haben sie sich verschuldet. Und auch das Volk geht nicht straffrei raus. Und jetzt könnte man sagen, und das machen ja manche Angeklagte, ja, lieber Richter, du hast ja eine Anklageschrift, du hast auch Gebote, du meinst, ich habe sie übertreten, aber beweise es mir doch erstmal. Beweise mir erstmal, dass ich sie übertreten habe. Müssen wir Gott etwas beweisen? Legen nicht alle Werke vor ihm offen? Nichts kann vor seinen Augen verborgen werden. Und so lesen wir es in Vers 5, Kapitel 5, Vers 3, die Beweise, die Gott nennt. Ich kenne Ephraim und Israel ist vor mir nicht verborgen. Sie sind nicht vor mir verborgen. Alle ihre Werke sind mir offenbart. Ich habe genug Beweise. Ja, ihr ganzes Leben bezeugt ihre Schuld. Und wer hatte die Aufgabe, all das aufzudecken? Wer sollte hier als Polizist aufdecken? Kapitel 6, Vers 5 lesen wir die Verse. Hosea 6, Vers 5 lesen wir, darum schlage ich sie durch die Propheten. Die Propheten, sie hatten diesen Auftrag bekommen, es aufzudecken. Und Gott, als er nun die Anklageschrift verlesen hat, geht hin und verkündet das Urteil. Und wer wird alles verurteilt? Das Volk, die Priester, das Königshaus, aber noch darüber hinaus. Das ganze Land, die Tiere, all das fällt unter den Urteil. So lesen wir es in Kapitel 4, Vers 3. Darum wird das Land trauern und alle Bewohner wird es schlecht gehen, denn auch die Tiere auf dem Feld und die Vögel des Himmels und die Fische im Meer werden hingerafft werden. Ich denke, manchmal sehen wir ja Bilder von Naturkatastrophen, Erdbeben, Kriege. Und dann betrachten wir die Bilder und sehen, da ist ja alles nur noch Schutt und Asche. Kein Baum, kein Zweig, kein Tier, kein Mensch zu sehen. All das ein Gericht, welches über ein Volk, welches über ein Land hereinbricht. Manchmal stelle ich mir schon die Frage, wenn ich unser Land betrachte, wie gottlos es wird. Was wird geschehen, wenn Gott dieses Land auch heimsuchen wird? Ich glaube, wir sollen für die Regierung umso mehr beten, dass Gott uns doch verschont, Einsicht gibt, uns hilft als Land, dass wir nicht einem solchen Gericht einheimfallen. Doch in all dem sehen wir Gottes Liebe in diesem Gericht, Es ist nicht dafür da, um das Volk zu vernichten, sondern um es wiederherzustellen. Im Gegenteil, Gott lässt den Propheten einen Blick über das Gericht hinauswerfen und er zeigt ihm die schönen Verheißungen der Wiederherstellung. Er zeigt dem Volk, ich liebe euch und ich tue alles für euch. Selbst wenn ihr euch so verschuldet habt, es gibt noch Hoffnung, es gibt noch eine Wiederherstellung. Und so lesen wir in Hosea Kapitel 2, den Vers 1. Es wird aber die Zahl der Kinder Israel sein wie der Sand am Meer, den man weder messen noch zählen kann. Und es soll geschehen an den Ort, an dem man zu ihnen gesagt hat, ihr seid nicht mein Volk, wird man zu ihnen sagen, ihr Kinder des lebendigen Gottes. Israel, das untreue Volk. Gott will es aus Gnade wieder zurückholen und aus Lo-Ruhamin, aus nicht geliebt und nicht mein Volk, soll wieder mein Volk werden. Wir lesen es im dritten Vers des zweiten Kapitels. Sagt euren Brüdern, dass sie mein Volk sind und eurer Schwester, dass sie begnadigt ist. Und in Vers 25, und ich will sie mir auf der Erde zum Samen behalten und mich über die erbarmen, die in Ungnade war, und zu dem, das nicht mein Volk war, sagen, du bist mein Volk, und es wird sagen, du bist mein Gott. Auch das finden wir in dem Buch Hosea. Eine wunderbare Verheißung der Wiederherstellung. Doch es musste nicht zu einem Gerichtsurteil, zu der Vollstreckung des Gerichtsurteils kommen. Wir lesen von dem Aufruf zur Umkehr. Wenn sie zurückkehren würden, dann würde Gott sie retten. Dann würden sie auch nicht dem Urteil einheimfallen. Und so lesen wir es auch in Kapitel 14, die Verse 2. Hosea 14, ich lese den Vers 2. Bekehre dich, Israel, zum Herrn, deinem Gott. Gott ruft sein Volk. Und in Vers 5 lesen wir, so will ich ihre Abtrünnigkeit wieder heilen. Doch Israel kehrt nicht zurück. Und so tritt das Gericht am Ende auch ein. Und wir lesen in den letzten Vers den Abschluss des Buches als einen Weisheitsspruch. Wer weise ist, der das versteht und klug, der das erkennt, denn die Wege des Herrn sind gerade und die Gerechten gehen darauf, aber die Übertreter stürzen auf ihnen. Und so endet der Vers, der letzte Vers des Buches. Was Hosea für das Nordreich war, wurde 140 Jahre später Jeremia, der Prophet, für das Südreich. In beiden Propheten erkennen wir Ähnlichkeiten. Erkennen wir, dass beide trauern über die Vernichtung, predigen in einer Zeit des Wohlstands, trauern und drücken ihre Trauer über den Ehebruch des Volkes aus. Und beide sehen die Bestrafung heranrücken, doch beide verkündigen einen neuen Bund, den Gott mit seinem Volk machen wollte und auch gemacht hat. Und so lesen wir in Jeremia 31, um einfach nur die Ähnlichkeit zu erkennen. Jeremia 31, Vers 31, auch diese Verheißung. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Es war noch nie einfach, ein Prophet Gottes zu sein. Menschen zu predigen, die Gott ablehnten und ihnen trotzdem die Liebe zu erweisen, trotzdem die Liebe Gottes zu verkörpern, trotz all den Schmerz und der Ablehnung. Ich denke, wir können sagen, dieses Buch, es hat uns heute immer noch etwas zu sagen. Es ist nicht nur eine bloße Beschreibung, es ist immer noch Gottes Wort. Gottes Wort für uns heute noch. Und die Bilder, die Hosea verwendet, sie sind so stark, so eindrücklich, dass sie wie ein Fenster uns einen Blick hindurchwerfen auf Gottes Handeln, auf Gottes Liebe, können wir auch sagen, auf Gottes Herz. Gott ist treu, trotz der Untreue des Volkes. Eine Untreue in der Ehe, sie zerstört die Ehe und sie zieht ein Gericht nach sich. Nur wahre Buße kann grundlegend den Bund erneuern. Ohne Buße, ohne Sündenvergebung, Bekenntnis gibt es keine Vergebung. Gott ist bereit, und das lesen wir in dem Buch, er ist bereit, den Bund zu erneuern und aus diesem Gericht zur Gnade zu gehen. Anstatt Gericht ist er bereit, Gnade ergehen zu lassen. Und so sehen wir in diesem Buch eines der schönsten Bilder, die sich vor unseren Augen erschließen. Lasst uns dazu Hosea Kapitel 2 aufschlagen und da den Vers 17 lesen. Hosea Kapitel 2, Vers 17, da heißt es so: Da will ich ihr aus demselben Ort ihrer Weinberge und das Tal Achor zum Tor der Hoffnung geben. Gott verheißt seinem Volk: Ich will aus dem Tal Achor ein Tal machen, wo ein Tor der Hoffnung ist. Wissen wir, können wir uns daran erinnern, was denn in Achor, in diesem Tal Achor geschehen ist? Da gab es einen Gerichtsprozess. Das Volk Israel hat Jericho erobert und da hatte Gott gesagt, niemand darf von den Verbannten, von dem, was in der Stadt Jericho ist, irgendetwas nehmen. Wer das tut, der versündigt sich vor mir. Und da gab es einen Menschen, der sah einen schönen Mantel, eine Stange Gold, Silber, und das verlockte ihm. Ich sah es, sagte er später, und es gelüstete mich. Und er dachte, es wird mich ja niemand sehen. Er guckte rechts, links, vielleicht noch nach hinten, niemand da. Und dann steckte er es ein, ging in sein Zelt, vergrub es, und dann war alles schön verborgen. Ha, niemand hat es gesehen. Oh, wie gut wird es mir mit diesem Schatz gehen. Doch so ist es nicht bei Gott, der alles sieht, der dann den Segen nicht mehr gab. Und Josua sich fragte, was ist jetzt? Warum segnest du uns nicht? Warum unterliegen wir? Und dann sagte Gott, lass mal alle zusammenkommen und ich will einen Gerichtsprozess machen. Und ich werde den herausfinden und dir zeigen, der sich versündigt hat. Und sie kommen alle zusammen und wir sehen, wie sich so die Beweise immer mehr und mehr verdichten. Und dann sehen wir, dass dieser Mann, der noch am Abseits stand, sich nicht auf der Anklagebank fand, plötzlich sein Name gerufen wurde. Achan, du hast gesündigt. Geh mal auf die Anklagebank. Und dann musste er auf die Anklagebank gehen und da wurde er gefragt, Achan, du stehst jetzt vor einem Gericht, sage uns, was hast du gemacht? Und dann fängt er an, alles vor diesem Gericht zu bezeugen. Er legt ein öffentliches Bekenntnis nieder, doch all das nützte ihm nichts. Die Strafe musste vollbracht werden, nicht nur an ihm, sondern an seiner ganzen Familie. Sie alle wurden gesteinigt, vernichtet. Das war die Strafe. Das ist das Tal Achor. Und jetzt sehen wir, zu Hosea spricht Gott und sagt, das Tal Achor, das soll ein Tor der Hoffnung werden, der Ort der schlimmsten Schuld. Er soll zu einem Ort der Erneuerung werden. Wir sehen hier Israel auf der Anklagebank und da öffnet sich eine Tür. Und die Hoffnung tritt herein und Gott durch seine Liebe und Gnade bietet ihnen die Versöhnung an. Für uns, die wir Gott dienen, nicht weil wir zum Volk Israel gehören, sondern weil er uns aus Liebe berufen und herausgerufen hat, für uns ist doch Golgatha, der Ort der tiefsten Schuld, der für uns zu einem Ort der Hoffnung geworden ist. Ein Tor der Hoffnung. Jesus Christus, die Tür, die Hoffnung, die Wahrheit, der Weg und das Leben. Er hat es uns geöffnet und er liebt seine Gemeinde bis heute noch. Und wir dürfen ihm dienen, weil Gott uns Gnade zuteil werden ließ. Aus den Angeklagten hat er uns den Erlösten gemacht. Da gab es einen Menschen mit dem Namen Georg Wilson, ein verurteilter Mörder, der zum Tode verurteilt wurde. Und nun wartete er auf die Vollstreckung dieses Urteils. Und plötzlich, unerwartet, unverdient, kommt eine Begnadigung des Präsidenten herein. Und es öffnete sich eine Tür der Hoffnung für ihn. Und man trat rein und sagte: Georg, du bist begnadigt worden. Du musst nicht hingerichtet werden. Du bist frei. Was meint ihr, was dieser Mensch damit gemacht hatte? Er hatte das gemacht, was viele Menschen heute tun. Er lehnte die Begnadigung ab. Das hatte man noch nie erlebt. Jemand, der zum Tode verurteilt wurde, lehnt eine Begnadigung ab. Und dann entstand so eine große Diskussion. Da wurde ein Gericht bemüht, was sollen wir jetzt mit dem Mann machen? Der ist doch eigentlich begnadigt. Sollen wir den hinrichten? Und dann wurde noch ein höheres Gericht angefragt. Und da wurde auch da verhandelt, was sollen wir mit dem machen? Und es ging bis zum höchsten Gericht. Und dann entschied man und sagte am Ende, wenn jemand die Begnadigung ablehnt, dann verwirkt er auch die Begnadigung. Denn wenn man eine Begnadigung annimmt, dann ist es doch selbstverständlich, dass man auch seine Schuld eingesteht. Und wenn man die Begnadigung ablehnt, dann gesteht man auch seine Schuld nicht ein. Und so vollstreckte man diese Strafe. Und es wurde aus dem Tor der Hoffnung nichts. Er schloss selbst diese Tür zu. Israel nahm die Begnadigung nicht an. Und so wurden sie zerstört, gefangen genommen, das ganze Nordreich gefangen genommen. Und wir lesen nie davon, dass sie wieder zurückgeführt wurden. Nur Juda und Benjamin wurden zurückgeführt. Gott liebt sein Volk. Gott liebte es damals inniglich. Jesus, er liebt seine Gemeinde. Er hat sein Leben für uns dargegeben. Dieses Geheimnis ist groß. Ich rede aber von Christus und der Gemeinde. Und so wie Jesus die Gemeinde liebte, so lesen wir es in Johannes 13, Vers 1. Wie er die Seinen liebte, so liebt er sie bis ans Ende. Er liebt die Gemeinde, er liebte sie in der Morgenzeit, in der Mittagszeit, in der Abendszeit. Liebe Geschwister, Jesus liebt auch die Gemeinde in der Mitternachtszeit. Er liebt uns und wir wollen ihm treu dienen, ohne Flecken und Runzeln vor ihm bestehen. Und dazu möchte Gott uns allen Gnade schenken. Amen.